Das ist der Elektroautomobil-Podcast
mit Markus Zacher
und Valentin Buss. Heute gibt es den zweiten Teil unseres Gesprächs mit Hubject. Nachdem in der letzten Folge, in der 72, Christian Hahn uns etwas zum Roaming-Netzwerk erzählt hat, sprechen wir heute mit Steffen Rino über Plug and Charge. Und wir empfehlen euch, falls ihr die 72 noch nicht gehört habt, das noch schnell nachzuholen. Und dann geht's hier weiter.
So, jetzt haben wir ja sehr viel über Hubject und auch das ganze Roaming-Netzwerk gelernt. Aber es gibt noch eine neue Technologie mit dem Namen Plug and Charge, die diesen ganzen Ladevorgang noch komfortabler gestalten soll, damit man dieses ganze Ladekarten-Thema ein Stück weit eliminieren kann oder eigentlich sogar komplett eliminieren kann. Doch was steckt eigentlich genau dahinter? Was bedeutet denn eigentlich Plug and Charge? Das wird uns jetzt der Steffen Rino von Hubject genauer erläutern.
Ja, gerne. Also Plug and Charge, dahinter steckt die Technologie, die in der Norm ISO 15F8 beschrieben ist. Und du hast gerade gesagt, die neue Technologie, das ist eigentlich das Witzige, die Norm wurde schon 2014 eigentlich veröffentlicht. Mhm. Und jetzt haben wir ja schon das Jahr 2023 und jetzt ist es ein sehr heiß diskutiertes Thema, weil jetzt die Adaption quasi da ist. Und die Idee dahinter ist, dass man die Ladekarte ersetzt mit Zertifikaten. Also wir nutzen Zertifikate in unserem Everyday Life. Immer wenn wir im Browser eine URL eingeben, ist die Verbindung meistens geschützt. Wenn wir Online-Banking machen, das muss ja alles verschlüsselt sein und sicher sein. Und jetzt kommen wir dazu, dass auch die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladesäule auch verschlüsselt sein soll und sicher sein soll. Und dann kann man halt auch solche Tarifdaten oder nicht mal Tarifdaten, sondern Authentifizierungstokens übergeben. Und in der Norm ist das beschrieben, wie man erstmal eine sichere Verbindung aufmacht zwischen Fahrzeug und Ladesäule. Wie können die sich eigentlich vertrauen? Und dann ist auch noch beschrieben, wie ein Vertrag von einem MSP, also einem Mobility Operator, in ein Fahrzeug kommt und dann aber auch vom Fahrzeug an die Ladesäule übergeben werden kann. Das ist dort beschrieben. Und so ist das Thema Plug and Charge dort definiert.
Um da vielleicht jetzt mal einen Schritt zurückzugehen, wie sieht denn so ein typischer Prozess eigentlich aus? Also was muss der Nutzer machen, damit er überhaupt erstmal diese Technologie nutzen kann? Und wie sieht dann so ein Ladevorgang eigentlich aus?
Genau, also was muss der Nutzer machen? Das Wichtigste ist, man braucht ein Auto, was es kann. Sag mal, jetzt gibt es mehr und mehr Fahrzeuge. Zum Beispiel der Porsche Taycan war einer der ersten, der es hatte seit 2019. Jetzt hat nicht jeder einen Porsche, aber der ID X3, 4, was auch immer, ID Buzz, die haben das jetzt auch alle drin. Das heißt, du musst erstmal schauen, dass dein Auto es kann. Und das wird schon announced, das kann man halt nachlesen, dass Plug and Charge als Technologie bereitsteht. Wenn du das hast, bieten die OEMs, also die Automobilhersteller, meistens an, dass man einen Ladevertrag über die Fahrzeug-App quasi schon bestellen kann, meistens. Wenn nicht, kann man aber auch zu einem Fahrstromanbieter seiner Wahl gehen. Und dort kann man dann die, in der Norm ist beschrieben als PCID, viele nehmen die VIN-Nummer, die Fahrzeugidentifikation, und die gibt man dort ein. In der App oder auf der Website von seinem Fahrstromanbieter. Und der wird dann mit unserem System dort einen Fahrstromvertrag als Zertifikat ausstellen. Und unsere Systeme sorgen dafür, dass der Vertrag entweder over the air ans Fahrzeug kommt oder über die Ladesäule beim ersten Ladevorgang installiert wird. Jetzt gehen wir davon aus, dass der Vertrag mittlerweile im Fahrzeug ist. Also du als Kunde hast nur die Fahrzeugidentifikation eingegeben in die App. Der Rest ist hinten in dem Backend-System passiert. Und jetzt fährst du zur Ladesäule ran, die Plug and Charge kann, und steckst ein. Und ein paar Sekunden später geht der Ladevorgang los, weil das Fahrzeug diesen Ladevertrag übergeben hat in die Ladesäule. Die hat es geprüft. Erstmal, ob es authentisch ist. Kann ich diesem Zertifikat, dieser Datei trauen? Oder wurde es irgendwo kopiert, gefaked, was auch immer? Und dann wird es ins Roaming übergeben oder durch den MSP freigegeben, wenn es kein Roaming gibt.
Das heißt, da muss das Auto ja einiges an Informationen austauschen mit der Ladesäule. Das heißt, gibt es bestimmte Ladesäulen, die das nicht können, oder beschränkt sich das zum Beispiel nur auf so DC-Schnellladesäulen, oder wie ist das?
Es ist nicht auf DC-AC beschränkt, es ist beschränkt auf das CCS-Protokoll. Also im CCS-Protokoll, auf den CCS1 und CCS2, der in Europa und Nordamerika eigentlich Standard ist, gut in Nord- Nordamerika ist gerade
die Diskussion.
Ist gerade ein bisschen mehr los, aber in Nordamerika ist ja auch durch das NEVI Funding, das ist ja so ein nationales Programm, wo einige Milliarden so bereitstehen, wurde definiert, dass ISO 15.8 und Plug and Charge mandatory sind, wenn du deine Ladesäule fördern willst. Das heißt, ich tippe mal, auch mit dem Tesla-Plug wird dort 15.8 ausgerollt werden, weiterhin. Und ja, du musst also eine Ladesäule haben, die so ein Powerline-Kommunikationsmodem hat. Also es wird ja eine höhere Kommunikation hier benutzt. Nicht wie beim Standardladen, wo einfach mit Voltage-Level gesagt wird, ich möchte laden und mehr und weniger und Stopp. Sondern hier haben wir eine höhere Kommunikation. Das wird mit so einem PLC-Modem in der Ladesäule gemacht. Das heißt, mehr und mehr Ladesäulen, insbesondere im DC-Bereich, heute kriegen es, haben es. Sagen wir mal Ionity komplett, Aral Pulse in Deutschland jetzt schon, aber auch andere wie Allego und so weiter rollen das jetzt peu à peu in ihrem Netzwerk aus. Wenn Ladesäulen jetzt im Feld sind, die dieses Modem nicht haben, ja gut, dann kann man auch mit Software nichts machen. Ne? Dann muss man halt schauen, dass man das den Controller ersetzt, der dann so ein Powerline-Chip drauf hat, so ein Modem drauf hat, damit erstmal die Basiskommunikation laufen kann. Und dann muss die Software natürlich noch befähigt werden, dass die Zertifikate dort richtig behandelt werden können und dass das auch sicher ist. Jede Ladesäule muss ja auch ein eigenes Zertifikat haben. Es muss sich ja auch selbst ausweisen. Und wie kannst du das auch schützen, dass auch keiner das aus der Ladesäule klauen kann? Also da ist ein bisschen was an Software zu machen. Und auch nochmal diese Basic an Hardware, das Basic Hardware Piece muss auch drin sein, und zwar der PLC-Chip.
Das heißt aber bei Ladestationen, also auch Wallboxen, da sieht man jetzt auch immer öfter, dass die damit beworben werden, also auch AC-Wallboxen, die sind ISO 15118 ready. Das heißt, die hätten dann sehr wahrscheinlich die entsprechende Hardware und brauchen dann vielleicht nur noch ein Software-Update, und dann kann man auch Wallboxen, die werden jetzt aber auch fürs öffentliche Laden eingesetzt, dann könnten die auch Plug-and-Charge, das heißt, dann funktioniert das Ganze auch an einer AC-Ladestation.
Korrekt, so ist es. Also solange das Modem drin ist, ist erstmal die Hardware dafür bereit. Ob man jetzt mit einer Wallbox, die man im privaten Umfeld hat, sie wird dann auch ISO 15.8 sprechen, aber ISO 15.8 hat ja viele Use Cases. Also erstmal sichere Kommunikation ist optional, bei Plug-and-Charge ist es mandatory. Also wenn du Plug-and-Charge in Use Case machen möchtest, dann musst du auch dort die Zertifikate austauschen und sichere Kommunikation herstellen. Aber wenn du Smart Charging machen willst oder auch diese Private Environment laden, dann musst du nicht Plug and Charge per se machen, also Verträge austauschen, sondern dann kannst du es auch einfacher gestalten. Ja. Das vielleicht nochmal gut zu kommentieren. Es gibt in der 15.8 diesen Private Environment Ladefall. Da geht es aber nicht darum, einen Vertrag vom Fahrzeug zu authentifizieren, sondern du koppelst quasi deine Ladesäule mit deinem Fahrzeug. Und damit stellst du sicher, dass kein anderer in dein Depot kommt oder in deine Umgebung und in deine Ladesäule lädt, sondern du koppelst sie einmal, lernst sie miteinander an, und dann das nächste Mal, wenn du steckst, geht das Laden einfach los. Aber das ist nicht Contract-Based Laden, das ist wirklich Free Charging, wenn du einmal gekoppelt hast.
Das ist halt so, wie wenn ich jetzt meine Ladestation zu Hause schützen will, indem ich da einen RFID-Chip anlerne, mit dem ich dann halt einfach nur den als Schlüssel benutze, um die zu aktivieren. Und dann umgehe ich das halt und mach's mir ein bisschen bequemer, muss nicht diesen Schlüsselanhänger oder was auch immer dabei haben.
Genau so ist es. Ist, muss man ehrlich sagen, der Strich 2, und die Strich 2 ist jetzt diese erste Norm, die 2014 rauskam, noch nicht so ideal gelöst. Also es ist mehr so für Depots ganz praktikabel. Für den privaten Fall, wenn du jetzt die gleiche Wallbox nebeneinander hängen hast, auf verschiedenen Stellplätzen, und sagst, aber ich will meinen hier koppeln, ist nicht so optimal. Da ist das Update der Norm oder die nächste Variante, die Strich 20, die kam letztes Jahr raus, ist ein bisschen besser, aber das dauert noch eine Weile, ehe die genutzt wird im Feld.
Ich meine mich auch zu erinnern, weil du jetzt gesagt hast, 2014 kam ja schon die erste ISO 15118 raus, dass sogar der Smart Electric Drive in der dritten Generation, also der erste, der in großer Stückzahl produziert wurde, das irgendwie alles schon unterstützt hat, aber man konnte es eigentlich nirgendwo anwenden.
Exakt.
Und das war sowohl das erste E-Auto, was das eigentlich schon berücksichtigt hat, aber es war halt eigentlich für die Katz, ja, man hat nicht von profitiert.
Richtig, das war damals der Showcase, der MVP, wie man so schön immer sagt, ne, in der Entwicklung, da hat man mal gezeigt, das funktioniert, die Norm ist umsetzbar und man hat auch die ersten Ladesäulen gehabt, aber es war nie vom OEM gedacht, das wirklich in die Masse zu bringen oder das auszurollen. Es war, hey, wir haben das, aber man hat gemerkt, ein paar Hiccups sind da, und deswegen hat man das erstmal auf Eis gelegt. Man weiß ja jetzt, dass der Daimler, jetzt heißt der Mercedes-Benz, dass die halt auch Plug-and-Charge anbieten mit ihrem EQS und anderen Fahrzeugen, aber das ist eine andere Generation, das ist nicht die gleiche Technologie
dahinter. Du hast ja schon gesagt, es lässt sich theoretisch nachrüsten bei Ladesäulen, diese Technologie, indem man da einen Teil austauscht. Wie ist das mit den verschiedenen Generationen? Ist das dann nur ein Software-Update, was notwendig ist, oder muss da eventuell dann auch Hardware getauscht werden in den Ladesäulen zum Beispiel?
Ich würde gerne sagen, ja, das ist ganz einfach. Das, aber wie immer ist die Antwort, es hängt davon ab. Ja. Ne? Also es hängt, wir haben ja, ihr kennt ja, es gibt so viele verschiedene Hersteller und so viele verschiedene Plattformen von Hardware und Software. Also sagen wir mal, wenn der Powerline-Chip schon auf so einem Controller drauf ist, dann hast du schon mal einen Großteil der Miete, ne? Dann ist erstmal vieles möglich. Wenn aber, und die Plug-and-Charge-Kommunikation oder die Easy-Kommunikation tauscht doch viele Daten aus. Und wenn der Controller auf dem Chip halt nicht ganz so leistungsstark ist und vielleicht nicht so viele Daten schnell austauschen kann, dann hast du keinen Spaß damit, weil dann steckst du rein und wartest zu lang, also im Worst Case irgendwie eine Minute. Und dann sagt der Kunde, ja gut, das ist schön, dass ich Plug and Charge habe, aber es dauert zu lang. Das heißt, ich tippe mal, nur der Powerline-Chip ist nicht das Einzige, worauf man achten muss, sondern auch, ist der Controller leistungsstark genug. Und man muss noch eins dazu sagen, es gibt ja unterschiedliche Mechanismen, wie man diese Zertifikate sichern kann. Und der sicherste Weg ist, man hat so ein Hardware-Security-Modul auf dem Chip drauf. Was ist das? Das ist quasi wirklich ein einzelner Chip auf deinem Controller, der Zertifikate und Private Keys separat schützt. Wenn du da rangehen möchtest, dann zerstört er sich quasi selbst. Also James Bond-mäßig. Ne? Einfach, um es sicher zu machen, dass keiner sich mit der Identität des Devices ausgeben kann später. Das ist aber vielleicht ein bisschen teurer, also einige schrecken davor zurück, besonders ein AC-Hersteller, der versucht ja seine Warbox-Preise zu drücken. Wenn er jetzt einen eigenen HSM-Chip da drauf macht, dann ist das wieder der eine oder andere Euro teurer. Und man kann es aber auch mit Software schützen. Da muss man halt ein intelligentes Konzept haben, dass man da nicht mit dem Admin-Passwort reinkommt und alles rausholen kann, sondern da muss man ein bisschen smarter sein, aber es gibt Wege. Und wenn man jetzt eine Software, sagen wir, dann nennt das Software Trust Store, Software Key Store, wie man das mit Java und so weiter hat, macht, dann kann man das mit Software bestimmt updaten. Wenn man aber so ein HSM hat, da ist er gemacht dafür, dass man ihn nicht ändern kann. Also auch mal so ein Update zum Flashen ist nicht so einfach möglich. Dann ist man wieder gebunden wahrscheinlich an einem Update von dem ganzen Controller.
Also gibt es im Prinzip verschiedene Wege, wie man das alles schützen kann. Hardware-mäßig ist es vielleicht ein bisschen sicherer, aber dafür schwieriger zu aktualisieren. Ist eigentlich logisch irgendwo. Und wenn man es per Software löst, kann man es vielleicht aktualisieren, aber es ist auch vielleicht ein bisschen komplizierter oder vielleicht auch nicht ganz so sicher möglicherweise.
Man muss sich ein bisschen mehr Gedanken machen, um das zu maintainen. Und wir müssen zum Beispiel, bevor ein CPO, der diese Ladesäulen Plug and Charge fähig machen möchte, bevor er die freischaltet, muss er die quasi von uns auditieren lassen. Mhm. Was heißt das? Er muss uns sagen, pass mal auf, ich habe die folgende Hardware und Software bei mir stehen. Kennt ihr die? Also wurde die schon mal auditiert? Wenn wir die nicht kennen, muss er dazu ein paar Fragen beantworten. Da fragen wir so Basic-Fragen. Also wie schützt er sein Schlüsselmaterial? Wie macht er dies? Wie macht er das? Was hat er für eine Kommunikation? Und damit wollen wir so ein Mindestmaß an Sicherheit in diesem ganzen, wir nennen es immer Plug-and-Charge-Ökosystem herstellen. Wenn man das nicht macht, dann kriegt man da irgendwelche gebastelte Hardware-Software ins Feld rein. Und wir sagen alle, das ist hier Secure Charging und Convenient Charging. Aber am Ende weißt du nicht, ob irgendwie die Private Keys doch doppelt, dreifach, zehnfach genutzt werden und du kannst nicht mehr feststellen, ob das vielleicht da keine Ladesäule ist, die sich mit dem Fahrzeug verbindet, sondern die will eigentlich was anderes mit dem Fahrzeug machen. Mhm. Und vielleicht ist das heute, vielleicht denken viele heute, es gibt ja auch ein paar Gegner, die ISO 5008, nicht mehr so viele, Gott sei Dank, aber es gibt noch ein paar, weil sie sagen, es ist zu komplex. Vielleicht heute, wir haben noch nicht so viele Ladevorgänge mit, wo die grid-relevant sind, aber wir kommen jetzt dahin. Ne? Wir müssen darüber nachdenken, wie kriegen wir die Netze stabilisiert, wie kann das Grid fähig gemacht werden? Und das geht nur, indem das Fahrzeug mehr Informationen schickt. Mhm. Aber wenn das Fahrzeug mehr Informationen schickt, muss das aber auch geschützt sein, dass die Daten nicht gefaked werden können, dass ich nicht ein Auto falsch ausgeben kann, dass ich den Ladesäule nicht falsch ausgeben kann, damit ein Grid in Gefahr kommt oder dass ein Fahrzeug in Gefahr gerät, weil es der anderen Seite vertraut in der Kommunikation. Und das ist jetzt sozusagen der erste Schritt, dass wir jetzt anfangen, die Verbindung abzusichern mit einem TLS und dann auch die Daten noch signieren, abschützen und so weiter und so weiter.
Was ist ein TLS?
Entschuldigung, das ist quasi die sichere Verbindung. Also das ist ein Transport Layer in verschiedenen Kommunikationslevels. Mhm. Und du willst deine Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladesäule sicher haben, dass keiner mitlesen kann, dass keiner die Daten erstmal faken kann. Dass er andere Daten schickt oder auch, dass Daten ausgelesen werden können von außen, die eigentlich nicht auslesbar sein sollten.
Ja, es gab ja auch in der Vergangenheit schon so ein paar Sicherheitsbedenken beim Laden. Also einerseits die RFID-Karte, die ich persönlich zwar selber gerne einsetze, weil es oft am schnellsten noch ist, als mit der App sich dann zu verbinden, aber die eigentlich total unsicher ist, weil man kann die relativ leicht duplizieren. Da ist ja auch nur eine ID drauf, die ist jetzt auch nicht besonders verschlüsselt oder so. Die kann man theoretisch, wenn man die Karte in Besitz hat, dann kann man die eigentlich relativ leicht kopieren mit entsprechenden Geräten. Also das ist nicht besonders sicher. Und dann, meine ich, gab es doch mal so eine Untersuchung, wo man die PLC, also diese Powerline-Kommunikation von einer DC-Ladestation, ja, ich weiß nicht, gehackt hat oder mit einem Tool irgendwie auslesen konnte von außen und dann da Daten abgreifen konnte. Das war allerdings noch, ich meine, ein nicht ISO 15F8-konformer Vorgang, sondern der klassische Ladevorgang an der DC-Ladesäule, wie wir bislang auch hatten, wo ja auch Spannung und Strom und so ein paar Sachen übertragen werden. Ist das dann damit unterbunden, dass man das jetzt irgendwie, wenn man da jemand sich, keine Ahnung, eine Klemme baut und damit an die Ladestation geht, irgendwie ans Kabel und da irgendwas abruft?
In der Strich 2 ist es so, wenn man nicht Plug and Charge macht, kann man noch unverschlüsselt kommunizieren. Mhm. Das heißt, theoretisch, wenn eine Ladesäule ISO 15F8 anbietet und das Fahrzeug sagt, machen wir, aber wir machen keine gesicherte Verbindung, dann könnte man das noch mit einem Sniffer abgreifen. Wenn wir jetzt aber zu Plug and Charge gehen, ist die Verbindung erstmal sicher. Das heißt, du kannst es nicht mehr abgreifen, es sei denn, du hast die Private Keys von der Kommunikation. Und man hat auch in der neuen Generation, dieser besagten Strich 20, gelernt und man muss immer eine gesicherte Verbindung dann haben. Weil da diese Norm ermöglicht ja auch die Use Cases bidirektionales Laden und Wireless Kommunikation. Das heißt, du fährst vor deinem Supermarkt oder deinem Fastfood-Restaurant, deinem Saal und kannst quasi hält nur an, die Kommunikation zu deinem Fahrzeug geht los, du kannst die Fahrzeug austauschen und bezahlst dein Menü mit einem Knopfdruck im Fahrzeug. Das ist theoretisch mit der Norm möglich, aber da ist alles verschlüsselt.
Du hast ja vorhin gesagt, ihr stellt dann Ladeanbietern sozusagen auch Fragen zu dieser Sicherheit. Das heißt, ihr seid da so ein bisschen der Gatekeeper oder was ist eure Rolle in diesem ganzen Plug-and-Charge-Thema?
Wir haben zwei Rollen als Haptik. Also das eine ist, das Ganze beruht darauf, dass wir sichere Kommunikation haben und authentisch uns ausweisen können. Und dafür nutzt man in der IT im Regelfall eine PKI. Das ist eine Public Infrastruktur. Das heißt, es ist ein IT-System, was Zertifikate ausstellt. Und Zertifikate haben immer einen Private Key und einen Public Key. Den Private Key gibt man nicht raus, den Public Key gibt man weiter. Und wenn du mir jetzt eine Nachricht schicken willst, dann kannst du meinen Public Key nehmen, kannst meine Nachricht verschlüsseln, schickst sie mir und ich bin aber der Einzige, weil ich den Private Key habe, es zu entschlüsseln. Ich kann es lesen. Andersrum kann ich es genauso machen, wenn ich dir etwas schicken will und du willst sicher gehen, dass es nicht verändert wurde, dann nehme ich den Private Key, ich signiere das und du kannst mit dem Public Key prüfen, ob die Nachricht verändert wurde oder nicht verändert wurde. Das ist sozusagen das Basiskonzept, warum wir diese Zertifikate haben und brauchen. Und jetzt ist die Frage, wo kommen die her? Das ist genauso wie dein Pass. Ja? Dein Pass wurde irgendwo ausgestellt. Irgendeiner Authority. In deinem Fall wahrscheinlich deutsche Bundesregierung. Und irgendwie vertrauen Länder in der Welt der Bundesregierung. Ne? Kann man prüfen, was wurde von denen ausgestellt, alles cool. Und in unserem Fall ist es so, dass wir diese berühmte V2G-Route, Vehicle-to-Grid-Route, ja, das ist das höchste Zertifikat, dass wir da quasi eins ausgestellt haben. Und alle Ladesäulen kriegen sozusagen ein Zertifikat von dieser Route ausgestellt. Alle drei Monate kriegt jede Ladesäule so ein Zertifikat von der. Und jedes Fahrzeug hingegen traut unserer Route, also traut dem Trust Anchor. Und somit kann, wenn das Fahrzeug, eine Ladesäule sich mit der Kommunikation starten und sagen, ja, kann ich dir trauen, dann prüft das Fahrzeug, kommt dieses Zertifikat von der Ladesäule wirklich von so einer Trusted Entity von Hubject. Und wenn das so ist, dann geht die sichere Kommunikation los. Das ist das eine, was wir gemacht haben. Wir haben also diese V2G-Routes aufgebaut für Europa, für Nordamerika und für Asien. Die Norm besagt, dass es pro Markt oder pro Region eine Route geben sollte. Ob man jetzt für jedes Land und für jede Region wirklich eine eigene Route braucht, das werden wir noch herausfinden, wie sich sozusagen dann Afrika, Südamerika und so weiter entwickeln. Oder ob man die Routes nehmen kann, die wir schon jetzt in den Kontinenten so ein bisschen haben. Und das andere, was eigentlich fast noch das Wichtigere ist, ist das sogenannte Ökosystem. Das sind Pools und Services, die du als Automobilhersteller, MSP und CPO nutzen kannst. Also ein Ladepunktbetreiber, der möchte ja Zertifikate haben für seine Ladesäulen und er möchte, wenn das Fahrzeug es anfragt, Verträge installieren. Also wenn das Fahrzeug sagt, ich habe keinen Vertrag, liebe Ladesäule, hast du was für mich? Da sagt die Ladesäule, ich schicke mein CPO, der sagt, ah, ich schicke zu Hubject und wir schicken dann die verfügbaren Verträge zurück. Ein MSP, Mobility Operator, der will ja Verträge erstellen und Fahrzeuge bringen. Das heißt, er nutzt unsere Services, um einen Vertrag zu erstellen und wir sorgen dafür, dass er in die Fahrzeuge kommt. Entweder über die Ladesäule oder wie beim VW oder BMW over the air ins Fahrzeug rein. Also du erstellst ihn und ein paar Sekunden später ist er schon im Fahrzeug drin. Auf eine sichere Art. Und der Automobilhersteller, ja klar, wie wir schon gesagt haben, der braucht irgendwie eine Verbindung zu uns, um Zertifikate auszutauschen. Wir müssen was über das Fahrzeug wissen. Das Fahrzeug muss sie auch ausweisen im Zertifikat. Und wir möchten die Verträge ihm übergeben, wenn welche erstellt werden. Das heißt, da gibt es eine Kommunikation zwischen diesen Stellen. Also nochmal zusammen, wir bieten quasi zwei Dinge an. Einmal die Plattform, damit sich diese drei Stakeholder in diesem Ökosystem verbinden können. Ladebetreiber, Stromanbieter und Fahrzeughersteller. Und wir bieten die notwendige Infrastruktur dafür an. Das ist dann diese PKI, diese Public Key Infrastruktur, um diese sicheren Zertifikate zu erstellen, damit sich jeder in diesem Markt vertrauen kann.
Ist das jetzt eigentlich, kann man dann sagen, so ein bisschen so ein Monopol, das ihr dann dadurch habt?
Ja, die Frage kommt oft da. Wir sind immer noch die Einzigen, die das sozusagen in dem Rahmen anbieten. Wir haben das 2019 produktiv geschalten in Europa und es gibt de facto jetzt keine großen anderen Anbieter, die das jetzt im gleichen, die überhaupt Kunden haben und dieses Feature anbieten. Es gibt ein paar Netzwerke, also das sind meistens OEMs, ein paar wenige, besonders in den USA, die machen das mit ihren Ladesäulen und mit ihren Fahrzeugen. Ja, das ist, du bist ja geschlossen, das ist wie so ein Tesla, der ja auch heute eine Art Plug and Charge, aber es ist eher ein automatisches Laden, ne, anbietet. Aber die machen das nicht mit der 15.8 bisher, sondern die machen das mit MAC-Adressen und die wissen, welche Fahrzeuge in ihrem Netzwerk hin und her fahren. Aber es ist eine separate Sache. Wir sind aber auch es gibt sehr viele Diskussionen auf europäischem Level, also der Europäischen Kommission, da gibt es das Sustainable Transport Forum, wo Regeln, Regularien, Governance-Regeln aufgestellt werden, wie man so eine PKI betreiben soll, wer darf sie denn betreiben, was muss man für Grundlagen ermöglichen. Und ich glaube auch, wenn es andere Systeme gibt, also andere Ökosysteme, dann müssen wir uns zusammenschalten. Was heißt das? Es ist ja keine Situation, dass die ganzen Kunden, die jetzt heute bei uns arbeiten, das sind jetzt schon ein Großteil der OEMs und größere CPOs und MSPs, dass wenn ein neues System rauskommt, dass sie sich auch noch mit denen verbinden müssen. Weil dann hat man Chaos, ne? Das kannst du gar nicht maintainen. Und wir glauben als Hubject, wir müssen halt Interoperabilität gewährleisten als Plattform. Und das heißt, ich will, wenn ein anderes Ökosystem kommt, auch mit denen zusammenarbeiten. Und die sollten mit uns zusammenarbeiten, weil das gibt unseren Kunden, aber auch deren Kunden die Möglichkeit, sich an eine Plattform anzubinden. Und damit haben sie auch die Möglichkeit, Verträge zum Beispiel zu erstellen für die Fahrzeuge, die bei uns im System sind. Also es ist halt nicht mehr der Anbieter, sondern es gibt das Ökosystem, was verschiedene Anbieter hat und die teilen sich die Daten. Und das wird auf europäischer Kommission, aber auch in den USA mittlerweile, weil Plug and Charge jetzt mandatory ist, wird das auf nationalem und State-Level diskutiert, wie man das hinkriegen kann. Also wir haben die technischen Konzepte sind da. Jetzt geht es eher so in die politische Diskussion, dass das auch festgeschrieben ist und dass die Player im Markt auch dazu verpflichtet werden, das zu tun.
Das ist ja schon ein echt umfangreiches Thema. Um zum Schluss vielleicht nochmal den Bogen zu schließen zum Thema Roaming. Also ich nehme an, ihr seid ja jetzt auch bei Plug and Charge so aktiv, weil es da eben eine große Synergie mit dem Thema Roaming gibt, oder?
Nicht zwingend. Also man muss sagen, es hilft, besonders im europäischen Markt. Der europäische Markt ist ja sehr disrupted. Wir haben hier tausende CPOs und MSPs, also kleine, große und so weiter. Da ist halt Roaming, wenn du jetzt nur Plug and Charge machen würdest, dann bist du sehr limitiert. Dann hast du deine Ladekarte an 1, 2, 3 Netzwerken und dann, ja, das ist nicht so spannend. In den USA hingegen sind wir ja auch am Markt seit 2019 und sind dort erfolgreich. Da gibt es aber kein Roaming, noch nicht. Das Interesse steigt jetzt, weil der Markt merkt, nur die Großen, die es dort gibt, die alleine werden es nicht sein, sondern man will ja auch kleinere Netzwerke irgendwann mal erlauben. Und deswegen wird Roaming jetzt dort diskutiert, aber Plug and Charge ist schon lange am Start. Weil man diese Convenience hat heute, das einfache Laden, die Sicherheit in seinem Netzwerk. Ich habe auch mal gehört, ich habe jetzt keine Insider-Daten, aber es hängt vom MSP ab. Das Ausstellen von einer RFID-Karte und die Maintenance kostet so 7 bis 10 € pro Kunde. Das heißt, sie auszustellen, sie zu verschicken, sie vielleicht zu reparieren und so weiter, das kostet 7 bis 10 €. Ein Plug-and-Charge-Zertifikat auszustellen, wenn du da zahlst du 1 € für, ja, also so ungefähr, prima Daumen. Ja. Wenn du auch Highscale gehst, dann bist du noch niedriger. Das heißt, wenn du peu à peu Interesse hast, deine Kosten zu senken, dann wirst du die RFID-Karte aus deinem Portfolio rausnehmen, Charge anbieten, doch die App anbieten. Und wenn es sein muss, wenn der Kunde unbedingt es haben will, kann die RFID-Karte für Geld haben. Aber ich glaube, einige machen das ja schon. Wenn du eine RFID-Karte hast, musst du schon Geld zahlen. Ne? Also es ist schon attraktiv, wenn du rein als Businessmensch auf die Technologie schaust. Nicht mal auf Security schaust und so weiter, sondern nur auf die Zahlen, ist es attraktiv.
Das heißt, in einem Markt, wo es wenige große Ladenetzanbieter gibt wie USA, kann man Plug and Charge sozusagen bei einem Anbieter haben, dann funktioniert das an allen Säulen von dem Anbieter und das reicht dann.
Genau so ist der Gedanke bisher gewesen von denen, aber jetzt sagen sie auch, naja, aber ich will ja auch auf dem anderen großen Netzwerk laden. Und jetzt müssen erstmal die großen Netzwerke sich untereinander einigen. Darfst du denn bei mir laden und darf dann dein Kunde bei mir laden und andersrum? Oder machen wir doch Roaming? Also wir kriegen gerade auf der anderen Seite, unser USA-Team hat gerade zu tun, dort das Thema Roaming zu erklären. Das ist der Benefit und was nicht, weil es aus der Vergangenheit nicht so gewünscht war. Man hat gesagt, doch, der größere gewinnt, der stärkere gewinnt. Mhm. Und das ist in Europa gar nicht die Frage. Hier ist es ganz normal, Roaming ist da. Und wir machen jetzt eine neue Authentifizierungsmethode dazu.
Ja, verstehe.
Okay, da haben wir, glaube ich, jetzt sehr tiefen Einblick in diese Technologie bekommen, was Plug and Charge angeht. Also vielleicht, um hier nochmal so ein Schlussfazit zu ziehen, es hilft auf jeden Fall, um die Ladevorgänge attraktiver und einfacher zu gestalten. Plug and Charge alleine ist aber jetzt noch nicht die Lösung. Man braucht halt noch das passende Roaming-Netzwerk dahinter, damit man dann auch wirklich möglichst flächendeckend Plug and Charge auch nutzen kann. Es muss noch ein bisschen der Bestand auch aufpoliert werden, dass die ganzen Ladesäulen dazu befähigt werden. Das wird vielleicht alles noch ein bisschen dauern. Aber ja, mehr und mehr Anbieter oder Betreiber von Ladestationen sind dabei. Mehr und mehr Hersteller sind dabei. Wir werden in den Shownotes auch mal die Liste verlinken. Die gibt's auf Hubject. Da kann man sehen, wer alles jetzt schon dabei ist oder demnächst dabei sein wird. Das ist doch schon eine ganz ordentliche Sammlung hier an Anbietern und auch Autoherstellern. Ja, und dann hoffen wir doch mal, dass das künftig einfach völlig normal sein wird, dass wir nicht mehr die RFID-Karte rauskramen müssen oder auch nicht mehr das Smartphone, um einen Ladevorgang zu starten.
Ich wollte mal noch einen Kommentar machen. Also wir dürfen auch nicht immer nur in den Private-Sektor denken. Ne? Also du als Endkunde fährst mit dem Auto irgendwo hin. Plug and Charge hat einen riesigen Benefit auch im Commercial-Vehicle-Bereich. Jetzt müsst ihr euch überlegen, Fahrer ist meistens nicht der Owner vom Fahrzeug. Und der hat mal auch keine Ahnung, wo man jetzt günstig laden kann. Das weiß der Flottenbetreiber. Der Flottenbetreiber weiß aber vielleicht über Geofencing, wo das Fahrzeug ist und kann over the air andere Verträge reinspeichern. Oder du machst dein Mietfahrzeug, gehst irgendwo in Urlaub und holst ein Mietfahrzeug, ein Elektrofahrzeug. Heute, du musst selber gucken, wo du lädst, ne? Aber in Zukunft kann dann der Anbieter von deinem Fahrzeug dir schon einen Ladevertrag reinspeichern und du kannst einfach da laden, wo dein Anbieter es sagt, wo es gut ist. Du musst auch gar nicht Roaming machen, weißt du? Also im Commercial Vehicle Bereich sagst, das ist mein Netzwerk, da fährst du hin. Zu den anderen bitte nicht fahren, weil ich habe nur mit dem den Preis gemacht. Das heißt, du hast schon richtig gesagt, im Sektor ist Roaming convenient. Wir können nicht allen Kunden erklären, mit der Karte da und dort und hier ist Roaming das Ding. Aber es gibt Use Cases, wo man vielleicht das Roaming quasi vielleicht obsolet lassen kann und man macht Plug and Charge, um andere Dinge zu ermöglichen.
Jetzt würde ich doch nochmal einen Einwurf bringen. BMW hat ja sogar jetzt schon angekündigt, dass es die Möglichkeit geben wird, mehrere Ladeverträge zu hinterlegen. Das nimmt vielleicht ein bisschen was von der Convenience, weil ich muss mir vorher dann doch wieder einen Ladevertrag dann da raussuchen. Also ich muss vor dem Ladevorgang, glaube ich, sagen, ich will jetzt mit der EMBW-Karte laden oder mit...
Nee, mit gar nicht mal, sondern der ist schon aktiviert. Wie deine SIM, ne? Du hast deine SIM schon aktiviert und bevor du jetzt steigst, gehst du nochmal kurz ins Menü und sagst, ach nee, hier möchte ich gerne mit meinem Vertrag laden. Und dann wählst du den anderen aus. Aber du hast immer einen aktiviert. Bei VW ist es ja auch schon so. Der Unterschied zwischen VW und BMW ist nur, BMW kann mehrere Fahrzeuge speichern. Du kannst es im Fahrzeug-HMI quasi dann wählen, auch wenn du in der Tiefgarage bist. Und bei VW ist es so, du brauchst momentan die App und kannst dort die Verträge auswählen. Der wird dann schnell ins Fahrzeug gespeichert. Da hast du nur ein Kartenslot sozusagen im Fahrzeug. Bei BMW hast du mehrere Kartenslots oder Memory-Slots für diese Verträge
drin. Okay. Damit hat man auch die Möglichkeit, also ich benutze selber auch in der Praxis zwei Ladekarten, die immer ein bisschen abhängig oder manchmal drei vom Betreiber, wo ich dann weiß, ja, der eine ist hier aber deutlich günstiger und dann wechselt man die. Die Möglichkeit habe ich dann mit Plug and Charge entsprechend eigentlich auch.
Exakt. Dann hast du deinen Firmenvertrag, da liegst du halt bei deiner Firma kostenlos, dann hast du deine drei Verträge, mit denen du in deiner Region gut laden kannst und dann noch deinen Urlaubsvertrag, weil du da irgendwie so ein Subscription gemacht hast. Alles möglich, ne?
Alles klar.
Ja, alles möglich ist auch ein schönes Schlusswort für die heutige Folge. Wir danken dir, Steffen, für das Gespräch und natürlich auch unseren ZuhörerInnen, dass ihr heute wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.